Der vorgeschlagene Predigttext für den Sonntag, genannt Reminiscere, am 28. Februar 2021, steht im prophetischen Buch Jesaja im 5. Kapitel in den Versen 1 bis 7. Ich habe das Thema genannt: Gottes Zorn und Gottes Barmherzigkeit in meinem Leben. Zugegeben, Weinkonsum ist nicht jedermanns Sache, schon gar nicht in der Fastenzeit. Aber streng genommen gibt es kein christlicheres Getränk als jenen Rebensaft. Denn beispielsweise ein christliches Abendmahl ohne Wein oder einen alkoholfreien Traubensaft ist wohl kaum vorstellbar. Jesus selbst war selbstverständlich auch kein Verächter dieses Getränks. Nicht nur auf einer Hochzeit sorgte er für Nachschub an Wein, wie wir in Johannes 2 lesen, sondern musste sich sogar von seinen Gegnern als Weinsäufer beschimpfen lassen, Lukas 7, 34. War nicht der prophetische Antialkoholiker Johannes der Gott wohlgefälligere Mensch, so fragten sie. Für Jesus war Wein aber nicht nur ein Getränk, sondern das Verkündigungsmittel in zahlreichen Bildern und Vergleichen mit Weinen und Weinbergen. Aber auch der jüdische Schabbat beginnt jede Woche mit einem gesegneten Becher Wein. Schon rund 4000 Jahre vor Jesus haben Wissenschaftler den Weinbau in Palästina nachweisen können. Die alten Ägypter sollen schon seinerzeit gelästert haben, in Palästina gäbe es mehr Wein als Wasser. Sie selbst kannten auch bereits Bier, das ja sogar auf den Pyramidenbaustellen eine Rolle spielte. Aber Wein war das alltägliche Genussmittel jener Zeit und ist es selbst heute noch in den Mittelmeerländern, denn der Wein erfreut des Menschen Herz, wie Psalm 104, Vers 15 sagt. So ist es kaum verwunderlich, dass Wein in mehr als 500 Bibelstellen eine Rolle spielt. Wein zu haben bedeutete auch von Gott gesegnet zu sein, so wie wir vom alten Patriarchen Isaak lesen können im 1. Mosebuch 27, 28. Die Erzeugung von Wein ist allerdings seit jeher eine sehr anspruchsvolle Aufgabe. Zum Wachstum benötigen die Rebstöcke guten Boden mit speziell zusammengesetzten Nährstoffen. Zwar ist die Sonne der beste Freund des Weines und davon benötigt er mindestens 1300 Stunden im Jahr. Aber zu viel davon und zur Unzeit ist auch wiederum nicht gut. Hanglage und dessen Neigung, das Zusammenspiel von Winden und Niederschlag sind ebenso unverzichtbare Voraussetzungen des Gedeihens. Aber selbst wenn diese Bedingungen alle stimmen, bedarf es des Weinbauern, der die Weinstöcke aufwendig hegt und pflegt. Man spricht sogar von Rebstockerziehung, wozu zum Beispiel ein gekonnter Schnitt und ein fachgerechtes Aufbinden gehören. Traubenausdünnung, Düngung, Bewässerung sind weitere wichtige Arbeiten, die dann irgendwann zu guten Trauben und einer ertragreichen Ernte führen. Die kostbaren Trauben werden dann in einer sogenannten Kelter ausgepresst. Und dann geht es mit dem Rebensaft in den Weinkeller, wo er in den begehrten Wein verwandelt wird. Auch dazu gehört ebenso Zeit und ein großes Können. Nun haben einige Hörer sicherlich das Gefühl, in ein Weinseminar geraten zu sein. Aber wir werden sehen, dass es nicht schaden kann, ein paar Weinbaukenntnisse mit in den vorgeschlagenen Predigttext des heutigen Sonntags zu nehmen. Wir hören aus dem Buch des Propheten Jesaja im 5. Kapitel die Verse 1 bis 7.
Wohlan, ich will meinem Lieben singen ein Lied meines Geliebten von seinem Weinberg. Mein Lieber hat einen Weinberg an einem fruchtbaren Ort. Und er hat ihn eingezäunt und ihn von Steinen gesäubert und hat köstliche Reben hineingepflanzt. Er baute auch einen Turm darin und grub eine Kelter hinein und wartete, dass der Trauben brächte. Aber er brachte schlechte Beeren. Nun richtet ihr Bürger von Jerusalem und ihr Männer von Juda zwischen mir und meinem Weinberg. Was sollte man noch mehr tun an meinem Weinberg, das ich nicht an ihm getan habe? Warum hat er schlechte Beeren gebracht, als ich erwartete, dass er Trauben brächte? Wohlan, ich will euch zeigen, was ich an meinem Weinberg tun will. Seine Mauer soll weggenommen werden, sodass er verwüstet wird. Und sein Zaun soll abgerissen werden, sodass er zertreten wird. Ich will ihn wüst liegen lassen, sodass er weder beschnitten noch gehackt wird, sondern Disteln und Dornen darauf wachsen, und will den Wolken gebieten, dass sie nicht darauf regnen. Der Weinberg des Herrn Zebaoth aber ist das Haus Israel und die Männer Judas seine Pflanzung, woran er Lust hatte. Er wartete auf Recht. Sieh, da ist Rechtsbruch. Auf Gerechtigkeit. Sieh, da ist Geschrei über Schlechtigkeit.
Ich habe drei Fragen zum Text. Erstens, was machen wir aus guten Entwicklungsbedingungen in unserem Leben? Zum Zweiten, gute Lebensbedingungen und schlechte Ergebnisse, wie ist das möglich? Und ein drittes, der liebende Gott und der strafende Gott, wie passt das zusammen? Was machen wir aus guten Entwicklungsbedingungen in unserem Leben? Der eben gehörte Bibeltext führt uns in die Zeit um etwa 730 vor Christus. Es ist die Epoche, in der sich die politischen Machtverhältnisse im Vorderen Orient verfestigen. Schon lange hat die Weltmacht der Assyrer die Herrschaft der damaligen Zeit übernommen und die Randstaaten des Reiches zu abhängigen Vasallen gemacht. Dazu gehörte auch das nördliche Königtum Israel, das sich bisher den Assyrern gegenüber taktisch loyal verhielt. In der Vorgeschichte hatte man sich von den Brüdern und Schwestern im Südreich unter dem Sohn Salomos um 926 vor Christus im Konflikt getrennt. Die israelischen Könige nahmen es nicht mehr so genau mit dem Gottesglauben und führten teilweise heidnische Praktiken und Götter ein. Nicht anders geschah dies später auch im Südreich, der Heimat Jesajas. Auch dort war im Alltagsleben der Glaube der Väter nicht mehr der Maßstab des Handels. Die Moral war an die Lebensfreude gebunden und das Geschäftsleben an den Profit. Die Judäer empfanden das natürlich nicht so, denn die äußere Frömmigkeit stimmte ja. Die Wirtschaft lief, jedenfalls für die Reichen, und politisch war man klug genug, um es nicht mit den Assyrern zu verderben. Überdies hatte man ja auch den Tempel, den Wohnsitz Gottes im eigenen Land, in Jerusalem. Jesajas Auftrag war es, im Namen Gottes in diese Situation vieler Selbstzufriedenheiten und Selbsttäuschungen einen Weckruf zu starten. Aber wie trifft Kritik auf ein offenes Ohr? Wo Worte nicht ankommen, hilft vielleicht die Musik weiter. Liebeslieder werden nicht erst seit den Beatles immer gerne gehört. Weinbergsongs waren überaus im Land beliebt. So transportiert Jesaja die Botschaft in einem Lied. Gott ist darin der liebe Freund, der sich aufopferungsvoll seinem Weinberg zuwendet. Dieser ist perfekt vorbereitet und die Bedingungen für gute Früchte sind geschaffen. Mehr konnte nicht getan werden. Er hat seinem Volk im Bild, ist es der Weinberg, alles angedeihen lassen, was zu einer gesunden und guten Entwicklung gehört. Aber obwohl damit alle Voraussetzungen für eine gute Traubenernte vorhanden waren, gab es am Ende des Tages nur einen kümmerlichen Ertrag. Der zuversichtliche Weinbauer war jedoch ursprünglich fest überzeugt, dass er Trauben brächte, aber er brachte Herlinge, wie es in einer alten Übersetzung Luthers von Vers 5 heißt. Damit sind jene sogenannten Geiztriebe gemeint, die dem guten Haupttrieb die Kraft nehmen. Und daher wurden sie seinerzeit im Weinbau ausgegeizt, herausgeschnitten, so wie wir es vielleicht von unseren Tomatenpflanzen kennen. Die Zürcher Bibelübersetzung drückt die Überraschung und den Frust des Weinbauern noch kräftiger aus. Statt Trauben hat der Weinberg nur stinkende Fäulnis hervorgebracht. Was für eine Enttäuschung für den Weinbergbesitzer, der gute Trauben über alles liebt. Damit stellt sich eine zweite Frage. Gute Lebensbedingungen und schlechte Ergebnisse, wie ist das möglich? Vielleicht ertappt man sich schnell bei dem Gedanken, dass es ja dann doch irgendwie am Weinberg gelegen haben muss, denn wenn die Weinstöcke eine gute Qualität haben, dann hängt eine gute Ernte doch tatsächlich nur noch an den Wachstumsbedingungen. In der Landwirtschaft ist diese Regel nicht falsch. Aber wie steht es um uns Menschen auf diesem Planeten, denen alle guten Entwicklungsmöglichkeiten gegeben sind? Nach biblischer Botschaft sind gute Eigenschaften zweifellos in die Wiege der Menschheit gelegt. Im 1. Buch Mose, Kapitel 1, Vers 31 lesen wir: Und Gott sah alles an, was er gemacht hatte, und siehe da, es war sehr gut. Und in der Tat haben Menschen viel Großes und Gutes geleistet, zum Beispiel in Wissenschaft und Technik, haben etwa wichtige Hilfsorganisationen gegründet und sich umeinander bemüht. Aber wie kommt es dann andererseits zu der Vielzahl der von Menschen verursachten Katastrophen und Übeln dieser Welt, im Kleinen wie im Großen? Beispiele für von Menschen über Generationen verursachtes Leid fallen jedem sofort ein. Wie passt das zum guten Geschöpf Gottes? Zunächst erscheint die Antwort ziemlich einfach. Zurück im Bild gesprochen, gibt es eben gute und schlechte Reben. Jeremia, dem Prophetenkollegen des Jesaja, wurden einmal in einer göttlichen Vision in einem Korb gute und schlechte Feigen gezeigt, die man eben aussortieren muss. Schon die biblische Paradieserzählung zeigt uns einen Menschen, der als Geschöpf Gottes in die Spannung gesetzt ist zwischen Gut und Böse und aus sich heraus die großartige Freiheit der Entscheidung hat, die er jedoch oftmals aus verschiedensten Gründen nicht zum Vorteil verwendet. Im Weinberglied des Jesaja findet sich buchstäblich nichts, was aus der Sicht des Weinbauern erhaltenswert wäre. Wie aber kommt es genau dazu? In den späteren Versen 12 und 24 wird die Antwort deutlicher. Die Menschen haben die göttlichen Maßstäbe verlassen, die zu jeder guten Entwicklung gehören. Wir lesen: Es ist dir gesagt, Mensch, was gut ist und was der Herr von dir fordert, nämlich Gottes Wort halten und Liebe üben und demütig sein vor deinem Gott. So formulierte es treffend der Prophet Micha in Kapitel 6, 8a. Die Orientierung an Gottes Wort war den Lieben seines Volkes, wie Jesaja singt, verloren gegangen. Und da diese Ausrichtung nicht mehr erfolgte, bildeten sich jene Geiztriebe der Liebe aus, die der Prophet in den weiteren Versen des 5. Kapitels so beschreibt: grenzenloses Besitzstreben, ungerechtes Leben, Verstrickung in Lügen, Böses wird gut und Gutes böse genannt, Überheblichkeit des eigenen Urteils, zügelloses Essen und Trinken, Bestechung und Korruption. Jesaja wendet sich im Namen Gottes gegen diese unberechtigte Vorteilsnahme und ein korruptes Wirtschaftsleben, ergänzt mit einem auf den eigenen Nutzen bedachten Rechtswesens, in dem es statt Rechtsspruch Rechtsbruch gab, wie er es in einem Wortspiel nennt. Mit dem Propheten könnte man fragen: An welchen Werten ist das Leben der Menschen eigentlich ausgerichtet? Das ist eine Frage, die über Jahrtausende in allen Gesellschaften aktuell blieb und bleibt und gerade in unseren Tagen wieder oft gestellt wird. Aber sind auch ganz persönliche Fragen an uns damit gemeint? Worauf ist mein Leben aufgebaut? Welche Früchte hat mein Leben gebracht und bringt es? Bin ich nur fruchtlos vor mich hingewachsen und habe die Sonne genossen? Was sind die Werte meines persönlichen Lebens? Werte brauchen einen Rahmen, in dem sie sich entfalten, geordnet und gelebt werden können. Es scheint, dass in unserem Land und nicht nur dort dieser Rahmen verloren gegangen ist. Was ist das gute und richtige Handeln? Wie kann es gelingen? Diese Fragen werden schon länger in unserem Kulturkreis von Kirchen und Politik zwar oft gestellt, aber kaum beantwortet. Gegenteiliges und widersprüchliches Handeln verstellen überdies oftmals eine überzeugende Antwort. Heute müht sich in unserem Land zum Beispiel die sogenannte Ethikkommission darum, Maßstäbe zu entwickeln. Und auch vielfach erscheint deren wichtige Arbeit, wie das Bauen ohne Bauplan und Bauarbeiter. Aber habe ich selbst einen Plan für mein Leben, der für mich und meine Umwelt gut ist? Oder habe ich meine Lebensmöglichkeiten und Lebensaufgaben sträflich vernachlässigt? Damit komme ich zur dritten Frage. Der liebende Gott und der strafende Gott, wie passt das zusammen? In der Zeit Jesajas ist der gute Plan Gottes für sein Volk offensichtlich gescheitert. Die Beziehung zwischen ihm und seinen Lieben wird als nachteilig zerrüttet geschildert. Der Bruch scheint unüberwindlich. Das Weinberglied kennt keinen versöhnlichen Schluss. Im Gegenteil, haben wir gehört, wie der Weinbauer seinen mit Liebe und Mühe errichteten Weinberg schließlich buchstäblich vernichtet. Er reißt alle Mauern und Zäune ein, überlässt den Berg seinem Schicksal und schon nach ein paar Jahren kommt niemand mehr darauf, dass hier einmal ein Weinberg stand. In der Geschichte kam es tatsächlich wenig später dazu, dass etwa um 720 vor Christus das Nordreich Israel von den Assyrern besetzt und ein Großteil des israelitischen Volkes aus der Heimat deportiert wurde. Rund 150 Jahre später ereilte das Südreich Juda das gleiche Schicksal. Während die Politikwissenschaftler die taktischen Fehler der Herrschenden als Erklärung heranziehen, war für Jesaja klar, dass Gott die assyrischen Könige als sein Werkzeug benutzte, wie es in seinem Buch in Kapitel 10, Vers 5 zu lesen ist. Der Knüppel in ihrer Hand, das ist meine Wut. Bis heute bleibt es eine spannende Frage, ob und wie sich das Eingreifen Gottes in der Geschichte der Menschen bemerkbar macht und natürlich auch in meinem persönlichen Leben. Jesajas Weinberglied ist in Moll geschrieben und endet traurig. Die göttliche Vernichtung des Weinbergs scheint alle Hoffnungen zu nehmen. Die biblische Geschichte offenbart immer wieder jenen sich von Gott abwendenden Menschen, der die Strafe verdient hat und oft bekommt. Aber das ist nicht das letzte Wort. Der Gott der Bibel ist nicht ein Gott der Vernichtung des Bösen, so wie etwa die antiken römischen und griechischen Götter oft beschrieben werden. Die Bibel zeichnet auch das Bild eines zutiefst barmherzigen Gottes. Jesaja selbst hatte ihn so erfahren. Er wusste nur zu gut, dass er nicht besser ist als sein Volk. Und doch wählte Gott ihn als Propheten aus, und vergab ihm seine Schuld. Jesaja 6, Vers 7. So kann er auch später diese Botschaft seinem Volk weitergeben und ihnen mitteilen: Darum harret der Herr, dass er euch gnädig sei, und hat sich aufgemacht, dass er sich euer erbarme, denn der Herr ist ein Gott des Gerichts. Jesaja 30, Vers 18. Aber dieser Gott ist kein Schwamm drüber Gott. Gericht und Strafe bleiben. Das bestimmt auch den inneren Glaubenskampf eines Martin Luthers, der zunächst mit dem zornigen Gott nicht klarkam. Es sollte lange dauern, bis der Reformator zum gnädigen Gott hindurchdrang und erkannte, dass das ewige Versagen der Menschen allerdings erst am Kreuz des Jesus Christus die endgültige Befreiung und Vergebung fand. Auch diese Botschaft finden wir bereits im Jesaja-Buch weit vor dem Ostergeschehen, an das wir als Christen uns bald wieder erinnern. In Jesaja 53, Vers 5 lesen wir: Die Strafe liegt auf ihm, auf dass wir Frieden hätten, und durch seine Wunden sind wir geheilt. So trägt der heutige Sonntag den treffenden Namen Reminiscere, was so viel bedeutet wie: Gedenke, Herr, an deine Barmherzigkeit. Kann es eine bessere Botschaft geben, auf die wir mit dem ersten Glas Wein nach der Fastenzeit anstoßen können? Aber zuvor kann es mit Jesaja nicht schaden, einmal auf das eigene Leben zu blicken und sich zu fragen: Was habe ich aus meinem gottgegebenen guten Lebensmöglichkeiten gemacht? Nutze ich biblische Maßstäbe in meinem Alltagsleben? Gedenke ich an die Barmherzigkeit Gottes in meinem Leben? Der Herr segne uns und behüte uns in einer neuen Woche. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über uns und sei uns gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht über uns und gebe uns Frieden. Amen. Hören wir zum Schluss noch ein Lied von Clemens Bittlinger: Ich bin der Weinstock. Ich wünsche allen eine gute und gesegnete Woche.
Vom Weinstock abhängt, hat Gott uns Menschen das Leben geschenkt. Wir tun grad so, als gäbe es sie nicht. Hört doch mal zu, wenn er zu uns spricht. Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Ohne mich könnt ihr letztlich nicht leben. Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Ohne mich könnt ihr letztlich nicht sein. So wie die Rebe nur Frucht bringen wird, wenn sie zur Pflanze, zum Weinstock gehört, so dürfen wir zum Schöpfer gehören und seine Kraft auch in uns verspüren. Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben, ohne mich könnt ihr letztlich nicht leben. Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben, ohne mich könnt ihr letztlich nicht sein. Wie an der Rebe die Trauben entstehen, lässt Gottes Liebe das Wunder geschehen, dass wir entdecken, wie viel in uns steckt. Manche Begabung wurde so schon geweckt. Ich
Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Ohne mich könnt ihr letztlich nicht leben. Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Ohne mich könnt ihr letztlich nicht sein.